You know, it's all about the vibes. It's all about the vibes. The green vibes.
Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast. Peter Fox singt, die Stadt hat Fieber. Ich muss sagen, unsere Erde hat Fieber. Laut dem Weltklimarat der Vereinten Nationen bleiben uns nur noch 11 Jahre, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Die Erderwärmung muss sich auf ca. 1,5 Grad beschränken. Und ein Faktor, der dabei eine ganz große, wichtige Rolle spielt, ist unser eigener CO2-Verbrauch. Laut dem Umweltbundesamt ist jeder Deutsche für ca. 11 bis 12 Tonnen CO2 mehr verantwortlich. Eigentlich dürfen wir noch 2 Tonnen CO2 mehr verbrauchen. Laut dem NDR ist dieser Verbrauch bereits im März durch. Ich habe angefangen, mich mehr in das Thema einzulesen und festgestellt, dass es ganz viele Situationen in meinem Alltag gibt, in denen ich unnötig CO2 verbrauche. Aus diesem Grund habe ich mir niemanden Besseren als die Nachhaltigkeitsinfluencerin aus Deutschland eingeladen, Luisa Dellert. Lu ist sicherlich vielen ein Begriff. Sie inspiriert auf Instagram tagtäglich über 100.000 Menschen umzudenken. Sie gibt nachhaltige Tipps, macht das alles super authentisch und gibt dir solche Tipps, die dich gar nicht wirklich einschränken, die aber gleichzeitig ganz viel bewirken. Lu ist für mich wie eine Freundin von nebenan, die einfach ausprobiert, die anfängt, die sich informiert und es macht einfach Spaß, ihr zuzusehen. Ich habe mit ihr über ihre ersten Kontaktpunkte mit CO2 und ihrem CO2-Fußabdruck geredet. Ihr findet mehr Informationen zu Lu und auch zu ihrem Nachhaltigkeitsjob und zu ihrem Buch in den Beschreibungen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Lu. Es ist so, dass ich inzwischen so Nachhaltigkeit mit Plastiksparen verbinde, Friday for Future, ähnliches, aber eigentlich nicht wirklich mit CO2-Ausstoß. Also wenn ich an CO2 denke, dann denke ich an diese ganz großen Kohlefirmen, aber eigentlich an mein eigenes Konsumentenverhalten. Und deswegen habe ich dich heute hier eingeladen, Lu. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich total.
Und genau, ich wollte jetzt mit dir einfach mal über das Thema CO2-Verbrauch sprechen, weil ich finde, CO2 ist irgendwie so eine unsichtbare Bedrohung, weil man es halt nicht riechen kann, nicht sehen kann. Und deswegen würde es mich jetzt erstmal interessieren, wie bist du überhaupt neben dem ganzen Thema Nachhaltigkeit auf CO2-Verbrauch in deinem Leben aufmerksam geworden?
Ja, also das ist gerade schon ganz schön gesagt, so eine, ja, man sieht diese Bedrohung CO2 halt nicht, ne? Die ist so unsichtbar und das war bei mir am Anfang auch. Also bei mir jetzt auch mit dem Thema Müll einsparen, Plastikverpackungen angefangen. Und irgendwie bist du, wenn du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigst, dann natürlich in so einer Spirale drin, ne? So ein Kreislauf. Es geht immer weiter von Müll sparen über Ernährung, über Strom sparen und wie wird überhaupt irgendwas hergestellt. Und so kam das dann, dass ich mich tatsächlich damit beschäftigt hatte, wie Plastikverpackungen hergestellt wurden. Und da kam dann auch das Thema CO2. Okay. Und dann habe ich mich damit halt angefangen zu beschäftigen. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Und was habe ich jetzt damit zu tun? Und nicht nur die großen Firmen in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt. Und ja, so habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und man kann im Internet, da gibt es sogenannte CO2-Rechner. Mhm. Die gibt es zum Beispiel auf der Seite vom Umweltbundesamt. Und da kann man dann ja so ein paar Daten eingeben, wie alt ist man, wo wohnt man, hat man ein Auto, hat man ein Fahrrad, fährt man mit dem Zug, dann gibst du das alles ein und dann wirst du halt gefragt, Heizung, Strom, Ernährung, Mobilität, wie sieht das da bei dir aus, fährst du viel Auto, isst du vegan, isst du vegetarisch, und wenn du diesen Fragenkatalog durchgegangen bist, dann bekommst du danach ein Ergebnis, so ein ungefähres, das ist nicht ganz genau, aber du weißt ungefähr, wie viel CO2 du jetzt persönlich dann dementsprechend halt verursachst. Ich kann jetzt gar nicht mehr die genaue Menge sagen, was bei mir damals rausgekommen ist, aber es war schon so, dass ich gesagt habe, oh, okay, das wusste ich jetzt überhaupt gar nicht. Okay. Und dann habe ich erst angefangen, mich so ein bisschen mit Lösungsansätzen auseinanderzusetzen.
Mhm. Ich habe mich gestern ja noch versucht, ganz gut vorzubereiten und habe gestern mal zum ersten Mal so einen Online-Rechner bedient. Und bei mir war es relativ schockierend, weil wenn alle Menschen so leben würden, bräuchten wir, glaube ich, 6,9 Planeten. Und ich dachte jetzt nicht mal, dass ich so exzessiv lebe, aber ja, es war relativ...
Ja, das ist schon krass, ne, was dann da dabei rauskommt. Aber ich glaube halt, dass es erstmal die Masse macht an Menschen, darauf aufmerksam zu machen, dass man überhaupt etwas ändern kann. Und man muss nicht immer gleich von 0 auf 100 gehen. Das ist halt immer das Wichtige, was man den Leuten wirklich auch sagen muss und erklären muss.
Und welche Fakten haben dich denn dann da ganz bewegt oder schockiert?
Fakten jetzt bei dem Test, meinst du, was genau da für mich rausgekommen
oder
ist?
Oder generell, wenn man da noch so ein bisschen drüber liest.
Genau, also ich war am Anfang überhaupt nicht in der Materie drin, dass jetzt meine Ernährung zum großen Teil ausmacht, was meinen CO2-Verbrauch angeht. Und ich habe damals ganz normal Fleisch gegessen und mich überhaupt nicht mit vegetarischer oder veganer Ernährung irgendwie ja mal auseinandergesetzt. Und dann hat das angefangen, ne, dass ich das gesehen habe, okay, das macht jetzt schon einen krass großen Unterschied. Und dann habe ich angefangen, mal vegetarisch zu essen. Dann hat mir irgendwann das Fleisch nicht mehr gefehlt, Fisch habe ich eh nicht gern gegessen. Und das waren so die Ansätze, wo ich gesagt habe, okay, hey, das ist ja ganz easy, das kann ich auch weitermachen. Ganz vegan ernähre ich mich übrigens trotzdem noch nicht. Also wir haben eigene Hühner bei uns im Wald zu Hause und da esse ich auch mal ein Ei. Aber ich gehe auf jeden Fall bewusster mit dem Thema um.
Okay, aber dann hatte ich quasi der CO2-Verbrauch dazu geführt, dass du dich vegetarisch ernährst.
Unter anderem, aber das waren dann auch so ein paar ethische Sachen. Ne? Wenn man dann die ersten Dokus sich auf Netflix anguckt, dann wird dann da schon schlechter und dann überlegt man mal, ist das jetzt eigentlich alles so cool, was da abgeht, und im Bereich Massentierhaltung muss das sein. Und ja, ich würde aber schon sagen, dass das auf jeden Fall auch dazu zugeführt hat. Ja.
Ich habe natürlich auch in deinem Buch gelesen, Mein Herz schlägt grün, und da habe ich ja gelesen, oder was ich sehr toll fand, also neben den ganzen anderen Informationen, die man bekommen hat, war der Satz, dass man quasi zwei Welten hat, bei denen sich man zu Hause fühlen muss. Also einmal sein Körper, auf den wir extrem achten, indem wir uns ernähren, und die Erde.
Genau.
Die ich selber eigentlich nie so als, also die Erde ist so selbstverständlich,
genau,
als mein Zuhause wahrgenommen, die ich vielleicht auch mehr pflegen und hüten sollte. Und was ich da so spannend fand, ist ja eben, um jetzt auch mehr Fakten quasi noch reinzugeben, dass laut dem Umweltbundesamt zwischen 11 und 12 Tonnen wir im Jahr an CO2 ja verbrauchen und wir weltweit da ja schon mit Spitzenreiter sind mit den USA. Und das Ziel ist ja, was du jetzt auch schon gesagt hattest, auch in dem Buch, dass wir quasi auf 2 Tonnen runtergehen. Was ich als sehr, sehr extrem empfinde, wenn ich jetzt auch überlege, ich verbrauche irgendwie so viel CO2, dass wir 6,9 Planeten quasi benötigen. Wie hast denn du dann begonnen, dich erstmal zu informieren? Und wo hast du dich informiert?
Unterschiedlich. Also das Internet bietet einem ja total viele Möglichkeiten zum Glück. Das heißt, ich habe, wie das dann so ist, dann googelt man überhaupt erstmal, oder Ecosiat inzwischen, das Wort Google ist irgendwie so drin, ja. Also ich benutze tatsächlich Ecosiat inzwischen, und dann guckst du halt, gibst du irgendwelche Suchbegriffe ein und so kommst du von einem zum anderen. Ich habe Dokus geguckt, ich habe Bücher gelesen, ich habe aber auch dann im Internet einfach mal Wissenschaftler angeschrieben und gefragt, ob die mit mir telefonieren können, um einfach mir meine Meinung einzuholen und Dinge erklärt zu bekommen. Und ich bin jetzt immer noch nicht auf dem Stand, dass ich sagen würde, ich bin ein Profi, aber ich habe für mich einfach viel so mit rausgenommen und weiß einfach, dass ich ein bisschen achtsamer auf jeden Fall mit meinem Alltag umgehen muss, damit wir das mit unserem Planeten nicht so ganz verkacken. Und
das stimmt.
Ich habe ja irgendwo auch eine Vorbildfunktion, dadurch, dass ich halt eine Reichweite habe, und die möchte ich gerne irgendwie sinnvoll und positiv beeinflussen. Und ich glaube, dass das ein ganz guter Weg ist, das so zu machen.
Und Ecosia ist was? Kenne ich nämlich gar nicht.
Okay, Ecosia ist auch eine Suchmaschine, also so ähnlich wie Google. Und für jede Suche, die du da eingibst, wird sozusagen ein Baum gepflanzt, der dann ja wieder dazu führt, dass CO2 aus der Atmosphäre eingespeist wird in den Baum, weil wir viel zu wenig Bäume schon inzwischen fast haben, ne? Und ja, viel Regenwald abgeholzt wird. Und genau, Ecosia, kümmert sich sozusagen darum und ist die nachhaltige Suchmaschine. Die ist mega cool.
Okay, weil quasi auch gesagt wird, sobald wir das Internet nutzen, verbrauchen wir auch wieder so viel Strom,
genau,
was wieder zu CO2 verbraucht.
Das ist auch etwas, okay, das wissen die wenigsten. Ne? Und auch so, wie oft bin ich eigentlich am Handy, weil dementsprechend oft muss ich es halt auch wieder aufladen. Das war mir alles gar nicht so bewusst. Nee. Das kommt halt erst, wenn man wirklich sich tiefer mit dem Thema auseinandersetzt.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und okay, dann fangen wir jetzt mal an, quasi mal die verschiedenen Bereiche abzugehen, wo sich vielleicht CO2 so versteckt. Weil an sich, oder ich gehe vielleicht nochmal einen Step vor, an sich ist CO2 ja auch was Positives.
Genau, also man muss es ja erstmal, um das vielleicht mal ganz kurz zu erklären, wir haben ja eine Atmosphäre um unsere Erde drumherum, und die enthält Treibhausgase. Und da ist dann CO2 enthalten, Lachgas, Methan und ich glaube wasserstoffhaltige Zusammensetzungen oder Gase. Und diese Atmosphäre ist wie ein Schutzschild um die Erde. Die verhindert, dass die Wärme, die von der Erde nach oben ins All geht, halt dementsprechend im All verschwindet oder entweicht. Weil nur dadurch, dass wir dieses Schutzschild haben, ist es hier warm. Ansonsten wäre es hier arschkalt und wir könnten hier gar nicht leben. Und gleichzeitig lässt dieses Schutzschild, also unsere Atmosphäre, aber auch Sonnenstrahlen durch. Das heißt, es kommt trotzdem nochmal Sonne auch durch die Atmosphäre durch. Und dadurch, dass jetzt nicht nur noch diese natürlichen Treibhausgase, die sowieso in der Atmosphäre sind, halt rumschwirren, sondern durch uns menschengemachte Treibhausgase auch immer intensiver werden. Also ich glaube, wir Deutschen, weltweit sind es, glaube ich, 32 Milliarden Tonnen CO2, die wir pro Jahr nach richtig, oben in die Luft halt schmeißen. Und das ist halt gefährlich, weil so kommt die Sonne zwar noch weiterhin durch, aber die Wärme kann jetzt gar nicht mehr entweichen. Das heißt, so lädt sich natürlich unser Planet auf, so wird es wärmer, so schmelzen Gletscher, so wird es bei uns einfach wärmer. Wir Menschen müssen uns verändern, es gibt Dürrezeiten, es wird Klimaflüchtlinge geben, es wird Überschwemmungen geben. Also es werden einfach Naturkatastrophen dementsprechend nach und nach passieren, die auch wissenschaftlich schon erwiesen sind. Und das ist halt das Gefährliche an dem CO2. Und da es unsichtbar ist, ist es auch so, dass meiner Meinung nach die Medien das Thema auch einfach nicht so sexy machen können wie das Thema Plastik. Also über Plastik, wir sehen Schildkröten, die irgendwie ersticken, weil sie eine Plastiktüte über den Kopf haben oder einen Strohhalm fressen. Aber CO2 sehen wir nicht. Und deswegen ist es auch immer noch ein Thema, was schwierig umsetzbar für die unsere Menschen hier ist.
Das ist einfach nicht so greifbar.
Nee, genau.
Also ich glaube auch, dass viele Personen jetzt sagen würden, naja, was interessiert mich jetzt, ob ein Gletscher irgendwie schmilzt, weil mich hier in Deutschland betrifft das ja nicht. Aber ich finde, man merkt das ja jetzt schon, also alleine wie wie warm es jetzt inzwischen wird.
Ja, also man kann jetzt natürlich als Klimawandel-Skeptiker sagen, das gibt's immer mal. Das gibt es auch mit Sicherheit immer mal. Aber wir sehen ja auch, dass das Jahr für Jahr zunimmt und sich nicht großartig verändert. Und nur weil die Gletscher schmelzen, heißt das nicht, dass das nicht nach Deutschland kommt. Es kann ja auch ganz anders nach Deutschland kommen. Nicht, dass wir hier Überschwemmungen haben, sondern dann wirklich Menschen, die aus ihrem Land flüchten müssen, Klimaflüchtlinge, weil die dort keinen Lebensraum mehr haben. Die können nicht mehr leben, finden da keine Nahrung mehr. Die müssen ja irgendwo untergebracht werden. Und so merken wir das auch schon. Und wenn wir jetzt schon mit der jetzigen Flüchtlingspolitik nicht zurechtkommen, dann möchte ich mal sehen, wie das funktionieren soll, wenn wir jetzt nichts im Klimaschutz machen und wir dann wirklich Millionen Menschen hier haben, die bei sich nicht mehr leben können.
Ja. Und nochmal kurz zu dem zu Überschwemmungen. Ich finde, das merkt man inzwischen auch schon, dass zum Beispiel bei mir aus meiner Kleinstadt, wo ich eigentlich ursprünglich herkomme, da gab es letztes Jahr eine riesen Überschwemmung, was es ansonsten so nie gab. Ich meine, die meisten Menschen fangen jetzt ja auch schon an, sich zu versichern gegen Unwetter, was es vorher auch nicht so gab. Und ich hatte jetzt gestern noch gelesen, dass beim Abschmelzen von grönländischen Eisplatten der Meeresspiegel quasi um 7 Meter weltweit ansteigt. Also das heißt, auch alle Küstenorte bei uns in Deutschland sind dann davon betroffen und werden eigentlich überflutet. Also somit kommt ja alles dann doch wieder zu uns zurück.
Genau, und dementsprechend im Moment ist es auch schon so, dass viele Küstenorte und Regionen präventiv Maßnahmen einleiten, damit sie da halt schon mal gegen gewappnet sind und so ein bisschen vorgehen können. Aber irgendwann werden die da auch an ihre Grenzen kommen und ja, einfach nichts mehr tun können.
Aber dann stellt sich ja für mich sich jetzt die Frage, CO2-Ausstoß gibt es schon immer, wieso es denn jetzt so extrem ist? Und da vermute ich, kommen wir wieder zurück zu unserem Verbrauch, dass wir eben immer mehr konsumieren.
Genau, Konsum, unsere Wirtschaft, also ja, durch alles Industrielle wird das natürlich gefördert und einerseits ist das natürlich damals wirklich eine Revolution gewesen, das in unsere Menschheit so einzubringen, dass wir jetzt wirklich Fortschritte machen und zukunftsorientiert wirtschaften können und die Industrie immer mehr Fortschritte macht, aber an sich haben wir damals einfach da noch nicht drüber nachgedacht, was das wie sich das auf unsere Umwelt auswirken kann. Und deswegen geht es natürlich alleine los bei der Stromerzeugung, Kohlekraftwerke. Ja. Ist wirklich ein Klimakiller. Flugreisen, Autofahren, aber auch die Ernährung, weil durch diese ganze Massentierhaltung dementsprechend auch viel CO2 freigesetzt wird. Und ja, das sind alles so Themen, die hat man vorher gar nicht halt bedacht.
Nee, überhaupt nicht. Und Urlaub finde ich auch immer noch so eine Sache. Also früher, ich kann es so von meinen Eltern sagen oder Großeltern, da war es irgendwie normal, dass man vielleicht einmal im Jahr auf eine große Reise geht, wenn überhaupt. Und jetzt inzwischen ist das ja ganz anders. Also jetzt Freunde von mir reisen 4-5 Mal im Jahr. Ich selber reise auch total gerne, aber man muss jetzt eben anfangen so zu überdenken, weil ich hatte mir jetzt auch nochmal angeschaut, irgendwie so quasi die Distanz. München-Berlin sind jetzt ungefähr 586 Kilometer, wir sagen jetzt einfach mal 500 Kilometer. Und dann habe ich jetzt auch geschaut, wie viel CO2 verbraucht das denn überhaupt. Und eine Flugstrecke wären wir bei 100 Kilogramm CO2, ein PKW sind wir bei 64 und bei der Bahn sind wir sogar nur bei 18.
Genau. Und das Schlimme ist aber, dass das Fliegen trotzdem noch so attraktiv ist, weil es halt so günstig ist.
Genau.
Also, willst du jetzt jedem das Fliegen verbieten? Das ist halt auch nicht die Lösung, die wir hier auch in einer Demokratie dementsprechend an den Tag legen sollten. Aber man muss halt sensibilisieren und man muss gucken, dass einfach die Flugtickets teurer werden, obwohl dann da auch wieder Menschen sagen, ja, das ist ein Privileg für die, die das Geld haben und nicht mehr für die, die weniger Geld haben. Also es ist ein sehr sensibles und ein schwieriges Thema. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir uns alle vor Augen halten, dass nicht nur Fliegen, aber Fliegen ist ja etwas, was wir halt sehr gerne machen, dass das einfach scheiße für die Umwelt ist und dass man sich dann zweimal überlegt, ob ein Wochenende in Barcelona zum Shoppen sein muss oder ob man dann lieber für 2-3 Wochen irgendwo hinfliegt und da wirklich die Kultur kennenlernt und da irgendwie für sich was mit nach Hause nimmt an Emotionen und Momenten, ja, anstatt irgendwie eine volle Shoppingtüte.
Das stimmt. Oder halt einfach auch mit dem Zug wohin fahren. Also ich hatte richtig, auch nicht drüber nachgedacht. Man kann ja auch mit dem Zug nach Italien oder ähnliches fahren. Aber dafür muss das Angebot, finde ich, halt auch attraktiver werden.
Ist viel zu teuer. Noch.
Genau.
Also was heißt es viel zu teuer? Es ist wahrscheinlich angemessen. Wir sind halt so verwöhnt, weil unsere Flugtickets zum Teil 20 Euro kosten.
Ja.
Aber ich, auch da kann ich wieder verstehen, dass eine Familie mit 3 Kindern und 2 Erwachsenen, dass es arschteuer ist, mit dem Zug zu reisen.
Ja,
und da ist dann auch die Politik einfach gefragt, da einzuschreiten und etwas für unsere Zukunft zu tun.
Ja, was ich spannend finde, in Berlin gibt es jetzt momentan den Bergkönig, sagt er dir was?
Nee.
Das ist quasi ein Taxisystem, also von den Öffentlichen.
Doch, das hatte ich gelesen irgendwo in Berlin.
Genau, also ein bisschen so wie Clever Shuttle macht das ja, glaube ich, auch, dass man quasi, ich möchte in Berlin, keine Ahnung, zu der Strecke und dann schauen die quasi, wer ist noch auf der Strecke und sammeln dann alle Menschen ein.
Ja, voll cool. Hier. Also und Carsharing ist das
genau,
ein bisschen, ja?
Genau, und es macht mega viel Spaß. Also ich hatte sie, letzte Woche bin ich da mal in Bergkönig gefahren, die sind halt alle super witzig, ich habe total nette Leute in dem Wagen kennengelernt und es ist halt auch eine coole Art und Weise irgendwie, wenn man doch mal das Auto braucht, voranzukommen und dann irgendwie doch nachhaltig voranzukommen. Ganz interessante Idee.
Ja, also das sind halt so Ansätze und da lernst du auch neue Menschen kennen und du machst mal was anderes und ich glaube, sowas muss sich einfach noch mehr verbreiten und dementsprechend ja, sich auch noch mehr positionieren.
Glaube ich auch.
In unserer Gesellschaft.
Genau. Aber dann gehen wir jetzt vielleicht nochmal zurück auf den Verbrauch, weil du hast jetzt uns ja schon ein paar Hinweise gegeben, wo sich CO2 generell befindet. Und ich glaube, es wäre jetzt ganz spannend, wenn wir jetzt mal so deinen typischen Arbeitsalltag, falls es den überhaupt gibt, mal durchgehen und da irgendwie reinschauen, okay, wo verbraucht man denn da viel CO2 und wo kann man denn dann vielleicht sparen? Wo ist es irgendwie eine Challenge?
Mhm.
Also wenn wir jetzt anfangen, zum Beispiel bei der Morgenroutine,
Lass mich überlegen. Also erstmal haben wir erzeugen zu Hause unseren eigenen Strom. Das heißt, wir haben eine Photovoltaikanlage.
Ach,
das ist schon mal super gut. Und den Strom, den wir nicht selbst erzeugen, kommt dann von einem 100%igen Ökostromanbieter.
Mhm.
Was schon mal gut ist, weil du dann nicht konventionellen Strom unterstützt und Kohlekraftwerke und da schon mal so ein bisschen auch dazu beiträgst, dass weniger CO2 dementsprechend halt freigesetzt wird. Das wäre so das Erste, weil Morgenroutine fängt ja immer mit Licht anmachen irgendwo an oder das Handy anstöpseln oder das Radio anmachen,
genau.
Deswegen Strom.
Aber ist das schwierig? Also eine eigene Photovoltaikanlage da quasi?
Ja, also mein Papa ist Dachdeckermeister und kann das, deswegen... Aber es ist tatsächlich nicht mehr so teuer. Also wenn man sich da als Familie überlegt, okay, wollen wir das machen, gibt es inzwischen schon attraktive Angebote, dass man sich eine Photovoltaikanlage halt auch aufs Dach packen kann. Wenn man die jetzt nicht hat oder in der Stadt wohnt, dann würde ich immer raten, auf jeden Fall einen Ökostromanbieter zu suchen, weil das wirklich einen Unterschied macht. Weil alles, was wir machen im Alltag, ist sowas wie ein Stimmzettel. Und entweder stimmen wir für konventionellen Strom und dann auch Kohlekraftwerke oder halt dagegen. Und so ein Stromanbieter kann halt schon echt viel ausrechnen.
Stimmt, und da haben viele, glaube ich, Vorteile, dass sie sagen, hey, es ist so viel teurer.
Ist es gar nicht.
Genau,
weil ich damit muss man sich mal auseinandersetzen. Ja.
Es macht eigentlich kaum was aus.
Genau. Genau, und ich sag mal, die paar, das soll jetzt auch nicht so salopp klingen, aber die paar Cent hat man meist dafür. Und dann tut man da der Umwelt was Gutes und setzt halt ein Statement. Und dann, ich denke, das dürfen wir alle unserer Erde als kleine Miete irgendwie schon zugestehen, würde ich jetzt sagen, tatsächlich.
Und man geht dann ja eigentlich auch achtsamer damit um. Also wenn man Ökostrom sich holt, dann spart man vielleicht auch eher wieder Strom, weil man eben drüber nachdenkt, hey, ich möchte irgendwie die Umwelt schonen. Und ich glaube, da ist wirklich der Preisunterschied sehr, sehr gering.
Genau. Ja, dann geht's bei mir weiter. Ich wohne auf dem Dorf, das heißt meine Anbindungen zur Außenwelt. Mhm. Also ich habe einen Laden in Braunschweig, das ist 30 Kilometer weg, sind nicht die besten. Das heißt, ich habe ein Auto, das teile ich mir mit meiner Schwester. Und wir haben einen Bahnhof in Schladen. Also entweder fahre ich mit dem Auto zum Bahnhof und fahre dann nach Braunschweig rein. Meistens ist es aber so, weil ich auch viel Produkte mit in den Laden nehmen muss, dass ich dann tatsächlich diese 30 Kilometer fahre mit dem Auto. Mhm. Das ist aber auch so schon mit die weiteste Strecke. Also seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich eine Bahncard 50 und liebe es auch, Bahn zu fahren, auch wenn die manchmal zu spät kommt. Also ich habe für mich gelernt, dass es einfach total entspannt auch ist, zu arbeiten aus dem Zug und das mache ich total gern. Also man wird mich wirklich nur noch in einem Ausnahmefall, wenn irgendwas passiert oder I don't know, mit dem Auto mal nach Berlin oder Hamburg fahren. Also ist das jetzt ganz weit weg. Das würde ich einfach nicht mehr machen. Und fliegen schon mal gar nicht. Also innerhalb Deutschlands, das mache ich nicht. Genau.
Und dann das Fahrrad wahrscheinlich bei dir zu Hause.
Genau, und hier in Braunschweig, ich habe eins in Braunschweig und eins in Hornburg ein Fahrrad. Also wenn ich in Hornburg irgendwie zum Supermarkt bin, dann geht's mit dem Fahrrad. Und hier kann ich dann halt auch immer mit dem Fahrrad rumfahren.
Perfekt.
Genau, also so ist das dann für mich hier geregelt. Das ist ganz gut, aber auch da siehst du halt, ich kann es gar nicht so 100% für mich und meinen Lebensstil halt umsetzen. Aber man kann halt schauen, wo man etwas optimieren kann, ohne dass es halt mega schmerzt und in deinen Alltag halt zu sehr eingreift.
Genau, und ich glaube, da ist ja am besten wahrscheinlich wirklich, also wenn es mit dem Fahrrad funktioniert, dann nehmt das Fahrrad, weil das verursacht ja gar keinen CO2-Verbrauch.
Genau.
Dann eben die Öffentlichen versus Nächste, Laufen versus natürlich auch keinen CO2-Verbrauch.
Vergessen wir manchmal,
dass vergessen
wir
das auch
noch können. Ja.
Wäre auch sportlich. Ja klar, und dann eben das Auto und da eben weniger Strecken wahrscheinlich einfach mit dem Auto fahren oder wie du eben zu teilen, das ist halt auch sehr, sehr gut.
Genau das oder aber auch, dass man halt sagt, hey Leute, ist noch jemand bei mir im Dörfchen, der morgens mit nach Braunschweig muss, ich nehme euch mit, dann kann man da wieder so ein Carsharing draus machen und danach der Arbeit auch jemanden wieder mitnehmen, damit ist einem ja auch geholfen.
Das ist super cool, das machen wir jetzt auch bei der Arbeit. Wir haben jetzt eine Plattform mit mehreren Unternehmen, die in der Umgebung sitzen und dann kann quasi, es gibt viele, die reisen wirklich 80 Kilometer leider auch an, aber dann kann quasi jeder reinschreiben, hey, ich habe die durchschnittliche Strecke, kann ich dich
mitnehmen? Ja, cool. Ja, genau. Und so funktioniert es halt.
Genau.
Ne? Und so ist das ein Geben und Nehmen und diese Ansätze sind halt super wichtig.
Cool. Okay, dann bist du quasi, machst du dich auf dem Weg zur Arbeit. Wie sieht's denn aus mit Frühstück oder generell vielleicht auch mit
Frühstücken schon mal gar nicht, das schaffe ich ja wirklich nicht. Also ich bin eine schlechte Frühstückerin. Und einkaufen, wir haben hier einen Unverpacktladen, aber auch da schaffe ich es nicht immer hin. Ich achte inzwischen viel mehr darauf, wie viel ich einkaufe. Früher ist in meinem Kühlschrank mega viel drin geblieben, was ich weggeschmissen habe. Ich habe nicht sinnvoll eingekauft. Das war dann immer so ein Emotionseinkauf, so, wenn man da gerade Bock drauf hatte. Da achte ich drauf. Dann, wie gesagt, kein Fleisch, kein Fisch. Milch trinke ich eh nicht. Ich komme manchmal um den Käse noch nicht herum, also ich esse schon ganz gern ab und an mal Käse, aber auch viel Hummus oder vegane Brotaufstriche, das ist halt auch sowas, wo ich mich halt, was heißt, dran gewöhnt habe, ich mag es einfach, also mal mit beschäftigt habe und was halt auch so in meinen Alltag inzwischen einfließt.
Okay, und wenn ich da so mal eingehe auf Fleisch verursacht ja eben, hat mir vorhin auch schon extrem viel CO2. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt quasi CO2 sparen möchte, dann sollte ich vielleicht mal anfangen, meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Ich meine, ganz darauf verzichten möchte nicht jeder, aber vielleicht mal sagen, hey, ich reduziere es jetzt nur noch auf zweimal die Woche beispielsweise.
Genau.
Und auf was achtest du denn noch beim Essen? Also, keine Ahnung, regional oder also was verursacht denn noch ein bisschen CO2?
Genau, das ist auch, ihr müsst natürlich, die Zuhörer und Zuhörerinnen müssen natürlich daran denken, dass es natürlich Äpfel gibt, die importiert zum Beispiel werden und Äpfel, die wir dann regional irgendwie herbekommen. Und das hat natürlich auch wieder einen riesen Impact auf den CO2-Ausstoß dann dementsprechend, weil die Äpfel müssen erst eingeflogen oder eingeschifft werden und haben dann einen viel größeren Weg hinter sich gebracht, nur damit die bei uns im Supermarkt dann landen. Und deswegen kann man ja immer schön an den Etiketten erkennen, woher kommt das Obst und Gemüse jetzt. Da achte ich schon drauf, dass es immer regional ist, aber es gibt natürlich auch Sachen, die nicht regional sind. Klar. Und das verbiete ich mir dann aber auch nicht.
Ja.
Und dann kann man natürlich immer gucken, es gibt ja auch so einen Saisonkalender für Gemüse und Obst. Was ist jetzt gerade das It-Gemüse oder das It-Piece beim Obst? Und ja, da kann man sich dann auch langhangeln. Und das ist natürlich dann auch wieder, wirkt sich positiv auf die CO2-Bilanz aus.
Okay. Und wenn wir jetzt dann kommen, also so kommst du jetzt bei der Arbeit an, gibt es dann im Arbeitsalltag irgendwas, auf was man schauen sollte?
Ich überlege gerade, also mein Arbeitsalltag ist leider nicht so Routine, deswegen habe ich da nicht so, bin ja immer unterwegs. Wenn ich unterwegs bin, vielleicht kann ich dazu nochmal was sagen, habe ich zum Beispiel immer mein Besteck to go mit, ich habe meine Wasserflaschen mit, die ich wieder auffüllen kann, ich habe meine Lunchbox mit, wo ich mir was reinfüllen lassen kann, also sowas ist dann immer schon dabei. Das klappt auch inzwischen super gut. Man wird manchmal noch ein bisschen komisch angeguckt, aber es wird zu einer Selbstverständlichkeit. Und jetzt hier zum Beispiel in Braunschweig habe ich geguckt, wo ich so mein Mittagessen herbekommen kann. Und es gibt hier eine Salatbar, da kannst du deine Tupper-Schüssel mit hinbringen. Und wenn du die dann hingibst und dir dein Essen to go mitgeben lässt, dann kriegst du noch ein Topping umsonst. Cool. Und so ist ja auch wieder, weißt du, du musst das nicht extra verpacken lassen. Das ist ein schöner Ansatz. Und da wünsche ich mir vielleicht noch von der Gastro und Unternehmen einfach mehr Möglichkeiten, dass man noch nachhaltiger agieren kann.
Ja, und da gehe ich jetzt auch nochmal kurz aufs Wasser ein, weil mir halt auch nicht bewusst war, also ich trinke seit 3 Jahren, glaube ich, fast nur noch stilles Wasser. Aber Wasser mit Kohlensäure hat natürlich auch extrem viel CO2. Also ich würde nie zu jemandem sagen, trink dein Wasser nicht mehr mit Kohlensäure, weil ich liebe auch manchmal Wasser mit Kohlensäure. Aber so ein Fun-Fact fand ich einfach, da hatte eben eine Professorin aus Berlin, hat sich das mal angeschaut mit CO2 im Leitungswasser und meinte, wenn alle Berliner nur noch Leitungswasser trinken würden, dann würden wir 100.000 Tonnen CO2 sparen. Also macht Mineralwasser nämlich auch auch schon ein bisschen was aus, was mir auch nicht so klar war.
Voll, aber auch da gibt's ja wieder zum Beispiel die Möglichkeit, trotzdem Leitungswasser zu trinken. Und dann gibt es ja so schöne Geräte, wo du dann dein Wasser kurz dir aufsprudeln kannst, damit du Kohlensäure hast, wenn du mal Bock drauf hast. Und ansonsten kannst du auch stilles Wasser dann trinken. Ja. Auch da jedem, das muss natürlich auch jeder für sich entscheiden, wie er das gerne machen möchte. Aber ist ein Ansatz, den man definitiv auch verfolgen kann.
Okay. Und wenn wir jetzt sagen, du bist irgendwie fertig mit deinem Arbeitsalltag, also inwieweit man sagen kann, du bist fertig, weil ich meine, du machst ja auch viel, also du hast keine wirklichen Arbeitszeiten, sagen wir es mal so.
Nee, nicht so richtig.
Aber wenn du jetzt nach Hause gehst und es geht dann um so Themen wie Wäsche waschen oder sowas, hast du da noch ein, zwei Sachen? Ich weiß nicht, wo du
es hast. Ja, so beim Wäschewaschen achte ich zum Beispiel auch im Moment darauf, dass ich nicht jedes Teil gleich nach einmal tragen halt wasche. Das heißt, ich lüfte meine Sachen inzwischen. Das habe ich nie gemacht.
Habe ich auch nie gemacht. Voll. Ja.
Was total dumm ist eigentlich. Also klar, manchmal liegt es halt, du brauchst es einfach einmal raushängen und dann stinkt es nicht mehr.
Und vielen Klamotten tut es auch gut, tatsächlich nicht so oft.
Richtig, genau, richtig. Und auch mit den Sportsachen. Also die trage ich auch, außer mein Schlüppi, dann dementsprechend zweimal zum Sport machen. Und dann kannst du natürlich darauf achten, was für ein Waschpulver hast du. Ist da Mikroplastik drin enthalten oder nicht? Es sind noch so ein paar andere Sachen, auf die du achten kannst. Darauf achte ich dann schon beim Waschen.
Und ein Trockner oder sowas benutzt du wahrscheinlich nicht.
Nö.
Weil da habe ich auch gelesen, das ist ja auch so eine CO2 Schleuder.
Nee, da bin ich dann auch gar nicht faul und hänge das dann auch wirklich auf meinen wie nennt man das denn? Danke, Wäscheständer. Ja. Und lass das da trocknen, das geht ja auch ratzefatze.
Okay. Und achtest du jetzt vielleicht auch mehr drauf, wenn wir jetzt, gut, jetzt befinden wir uns so langsam in der Sommerzeit, aber im Winter, wie sieht es mit dem Heizen aus? Hast du da für dich irgendwie da mehr drauf geachtet? Weil ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe es halt immer total warm und ich habe jetzt auch festgestellt, dass wenn man einfach weniger heizt, aber auch zum Beispiel manchmal weniger warmes Wasser verwendet, zum Beispiel ich immer wenn ich Wasser anmache, ist es bei mir heiß, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Tick. Und da habe ich festgestellt, verursacht man oder verbraucht man eigentlich auch total unnötig Ressourcen.
Also erstmal beim Thema Heizen. Im Winter achte ich halt darauf, das hat mir mein Papa so beigebracht, okay, niemals die Heizung tagsüber ganz ausmachen, weil das mehr Energie braucht, damit sie dann wieder in Schwung kommt abends. Die lasse ich dann immer so auf Stärke 2 einfach lang so laufen und mache dann morgens einmal das Fenster kurz für 5 Minuten auf, lasse es lüften und mache es dann wieder zu und drehe es abends halt wieder ein bisschen auf. Aber ich bin jetzt auch nicht so die krasse Frostbeule. Das heißt, ich habe auch einfach dicke Strümpfe an und krieg auch Kopfschmerzen, wenn es zu warm ist. Deswegen ist es bei mir nicht zu warm. Und im Schlafzimmer habe ich auch im Winter das Fenster auf Kipp. Also von daher, da bin ich entspannt. Und was das Thema Duschen jetzt zum Beispiel angeht oder Händewaschen, habe ich mir einfach angewöhnt, währenddessen ich mir die Hände einseife oder währenddessen ich mir meine Haare einseife, dass dann auch einfach das Wasser abgestellt ist. Also früher habe ich es komplett durchlaufen lassen. Das mache ich einfach nicht mehr. Hat aber, ja, das hat einfach den Hintergrund, dass ich es unnötig finde. Und ich weiß, dass andere auf unserem Planeten einfach gerne Wasser haben wollen würden, um überhaupt zu duschen. Das ist für mich so eine Respektsache irgendwie.
Das stimmt, ja. Und wo fällt es dir denn jetzt momentan am schwersten zu sagen, hey, ich versuche CO2 irgendwie zu reduzieren?
Also das ist tatsächlich mit das Auto, weil ich auf das nicht komplett verzichten kann. Alleine schon die Fahrten, die ich dann immer nach Braunschweig oder zum Bahnhof mache. Ich möchte mir nicht das Fliegen komplett verbieten. Das heißt, es wird immer mal ein Projekt geben oder vielleicht auch mal eine persönliche Reise, die ich gerne antreten möchte. Das ist aber bei mir halt wirklich viel weniger geworden. Aber ich würde sagen, dass das so die beiden, also Autofahren und Fliegen, obwohl es beides verhältnismäßig zu einem Durchschnittsdeutschen, sage ich mal, echt nicht mehr viel ist, würde ich sagen, dass das trotzdem noch bei mir so ein kleines Laster ist.
Wo ich auch sagen muss, man kann ja nicht, also man sollte nicht sagen, nee, du darfst jetzt nirgendwo mehr hinfliegen, weil das ist ja auch, also man, das ist ja auch das Schöne, dass man Kulturen entdecken darf und so weiter, aber halt nicht komplett überzogen 6, 7, 8 Mal im Jahr, sondern dass man einfach bewusster auswählt.
Genau, bewusster ist halt ein schönes Wort dafür, ja.
Hast du noch irgendwie so eine Art Selbsttest, wie man irgendwie anfangen kann? So, dass ich zum Beispiel, wir hatten vorhin schon den Online-Rechner, was verbraucht denn überhaupt so viel CO2 in meinem Leben?
Das wird dir eigentlich auch bei den Online-Rechnern ganz gut dann immer gezeigt. Genau, da muss man mal durchgucken. Ich glaube, beim Umweltbundesamt wird es auch angezeigt. Da kriegst du den Verbrauch halt auch gezeigt, was ist jetzt der Bereich, der am meisten CO2 verursacht hat. Und dementsprechend würde ich dann gucken, okay, in welchem Bereich will ich denn starten? Und mich dann mal so ein bisschen durchzulesen, zu recherchieren, YouTube-Videos zu gucken. Gibt ja genug Möglichkeiten, wie wir heutzutage wirklich kostenlos an Wissen herankommen.
Das stimmt.
Und da erwarte ich dann so ein bisschen Eigeninitiative von denen, die es halt wirklich machen wollen. Und dann kann man gucken, dass man Step by Step das Ganze halt umsetzt.
Ich hatte bei dir noch gelesen, dass du auch unterwegs warst bei, ich glaube, Ein guter Tag. Oder so heißt doch die Plattform. Möchtest du darüber mal noch kurz was erzählen? Weil ich fand das noch ganz spannend. Es war quasi mit dem Punktesystem, dass du quasi täglich ja schauen kannst, wie viel CO2 du am Tag quasi verursachst.
Genau, ja, es ist ein bisschen wie Weight Watchers sozusagen. Ne? Du kriegst dann so Punkte halt dafür und bist dann dementsprechend halt motivierter oder musst halt nochmal ein bisschen an dir arbeiten. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Aber an sich bin ich der Meinung, dass das vielleicht am Anfang auch schon wieder ein bisschen überfordern kann und man erstmal überhaupt, genau, zu vieles ganz entspannt einsteigt. Also einfach mal zu Hause sich selbst ein bisschen reflektiert und beobachtet, aber auch mal guckt, ja, wie ist denn das jetzt hier? Wie viel Plastikverpackungen habe ich denn eigentlich? Wie ernähren wir uns denn eigentlich? Wollen wir nicht mal einen Veggie-Tag einführen? Sowas. Also das sind so Kleinigkeiten, mit denen man startet. Und wenn man dann erstmal in dem Thema drin ist, dann kommt man in diesen Kreislauf rein, in dem man dann auch vielleicht mal so einen Punktewettbewerb machen kann mit seinen Freunden und dann einfach Ende des Monats sagen kann, ey, du kochst vegetarisch Ende des Monats, wenn du mehr verbraucht hast als ich oder weniger Punkte oder mehr Punkte hast, dementsprechend. Und ja, es kommt auch so ein bisschen drauf an, also viele denken jetzt, CO2, also wie das steckt jetzt in dem Produkt drin, aber da spielt ja auch die Produktion dann mit rein, ne?
Ein T-Shirt zum Beispiel.
Genau, T-Shirt, wenn es verfrachtet wird und zu dir kommt, also der Weg, bis das Produkt bei dir angekommen ist, spielt da mit rein und das ist damit gemeint, da steckt CO2 in diesem Produkt und das ist so gut wie in jedem Produkt, ja. Also egal, ob wir bei IKEA uns irgendwelche Möbel kaufen oder in den Supermarkt gehen oder uns ein T-Shirt kaufen gehen, es ist überall ein CO2-Impact drin.
Ja. Sehr schön. Dann bedanke ich mich jetzt schon mal und komme zu meinen letzten drei Fragen, beziehungsweise eine davon ist eine Aussage. Es geht los mit der ersten. Und zwar, wenn du jetzt eine Werbefläche hättest, die du in Braunschweig oder anderswo platzieren könntest, welche Message würdest du denn darauf schreiben oder verbreiten?
Boah, finde ich voll schwierig. Ja, finde ich tatsächlich gar nicht so einfach. Ich glaube, tatsächlich würde ich probieren zu vermitteln, dass Nachhaltigkeit sexy sein kann, dass wir nicht von 0 auf 100 anfangen müssen, aber dass wir generell uns damit auseinandersetzen müssen für unsere nächsten Generationen. Wie ich das jetzt umsetzen würde, genau im Detail, müsste ich mir jetzt überlegen tatsächlich.
Ja, aber das ist doch schon mal eine sehr schöne Message. Und dann wäre noch ein Ding, welcher nachhaltige Einkauf unter 100 Euro, so in den letzten 6 Monaten ungefähr, hat dich inspiriert oder positiv beeinflusst?
Boah, positiv. Also nicht 6 Monate, ist ein bisschen länger, aber meine Menstruationstasse, würde ich sagen. Das ist so ein krasser, positiver Einfluss und Impact auch auf mich. Ich muss keine Tampons mehr kaufen, es muss nichts mehr produziert werden für mich. Ich spare voll viel Müll, also da, und es ist für mich mega spannend. Also das ist so das, was ich, ja.
Das ist witzig, das hatten wir nämlich schon mal.
Ja?
Ja, in der letzten Folge kam das jetzt auch schon und ich bin auch ein großer Fan. Also es kommt jetzt immer mehr.
Ja, siehste. Ja, das war nicht geplant tatsächlich.
Ja, witzig. Genau, und jetzt die letzte Aussage noch. Vervollständige bitte den Satz, Nachhaltigkeit ist?
Nachhaltigkeit ist wichtig für unseren Planeten und muss zu einem Lifestyle werden, der uns den bewussten Umgang mit der Erde möglich macht.
Schön. Vielen Dank.
Gerne.
Halt, stopp, noch nicht ausschalten. Wenn ihr Lust habt, noch auf mehr Bilder oder Insights, dann schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei. Ihr findet den Account unter greenvibes, klein und zusammengeschrieben, .podcast. Abonniert mich und schaltet in 2 Wochen wieder ein, um mehr Green Vibes in euer Leben zu bekommen.